Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Seit Monaten war es vermutet worden, seit dieser Woche ist es offiziell. Der Bischof des Bistums Basel, Kurt Koch, ist der neue Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen in Rom und gehört damit zur Regierungsmannschaft von Papst Benedikt XVI. Hans-Jörg Schulz, Redaktionsleiter Religion, kommentiert Abschied und Aufstieg von Kurt Koch.
Er geht gerne. Die Erleichterung ist groß. Abschied von einem riesigen Bistum, das sich über 10 Kantone erstreckt und über 1 Million Gläubige umfasst. Abschied nach 15 Jahren zermürbender innerkirchlicher Auseinandersetzungen. Abschied sogar von Kleinkriegen, die der Bischof zum Beispiel im Fall Sabo geführt hat. Der Intellektuelle, der Bücherschreiber, der Professor, er hat sich zerschlissen in der Ebene des Gemeindealltags. Er zeigte im vergangenen Jahr deutliche Ermüdungserscheinungen. Und er ist ebenso deutlich, so hört man aus seiner Umgebung, aufgeblüht, seitdem im Februar feststand, dass der Papst ihn zum neuen Ökumeneminister machen wolle. Kurt Koch ist mit 60 Jahren in einem Alter, in dem ein Arbeitnehmer an den Ausstieg aus dem Beruf denkt. In Rom, in der direkten Umgebung des Papstes, ist er ein junger Mann, einer, der, sollte er denn demnächst zum Kardinal gekürt werden, noch mindestens 15 Amtsjahre vor sich hat. Und so, wie Kurt Koch am Ende irgendwo nicht mehr nach Basel passte, so passt er jetzt wunderbar nach Rom. Der einstige Reformtheologe hat sich zu einem glühenden Anhänger des konservativen Papstes aus Deutschland entwickelt. Er hat Benedikt XVI. Wohlwollend unterstützt, als der in seinem Schreiben Dominus Jesus die nicht-katholischen Kirchen vor den Kopf stieß, und Koch rechtfertigte auch die Aufhebung der Exkommunikation der umstrittenen Piusbruderschaft. Er beklagte sich immer wieder über die gravierende Entfremdung der kirchlichen Basis gegenüber dem Papst, und er geißelte eine zunehmend antirömische Stimmung auch in seinem Bistum. Nun geht Kurt Koch dorthin, wo es keine antirömische Stimmung gibt. Er geht nach Rom. Dort erwartet ihn eine spannende Aufgabe, die seine Intellektualität fordert, in der er seine Eloquenz ausspielen kann, in der er endlich auch wieder vor allem der Theologieprofessor sein kann. Im Amt des Ökumeneministers tritt Kurt Koch in große Fußstapfen. In den Jahren des ökumenischen Aufbruchs wurde das Amt vom reformfreudigen holländischen Kardinal Willebrands geleitet, und auch dessen Nachfolger, der australische Kardinal Cassidy, war beim Ökumenischen Rat der Kirchen und speziell auch beim Lutherischen Weltbund in Genf ein hochwillkommener Gesprächspartner. Das Gleiche gilt für Kochs direkten Vorgänger, den schwäbischen Kardinal Kasper, der in den letzten Jahren immer wieder versuchte, die Scharten auszuwetzen, die der Papst geschlagen hatte. Bischof Koch übernimmt in Rom ein Amt, das der scheidende Walter Kasper als die Baustelle für die Zukunft der Kirche bezeichnet hat. Und auf dieser Baustelle ist viel zu tun. Hat sich der Papst zwar erfolgreich auf die Kirchen des Ostens zubewegt, so hat er vor allem seine jüdischen Gesprächspartner vor den Kopf geschlagen, als er in der tridentinischen Karfreitagsliturgie wieder für die Bekehrung der Juden beten ließ und den Holocaust-Leugner Williamson rehabilitierte. Mit reformierten Lutheranern und Anglikanern wird Bischof Koch herausfinden müssen, wie man sich unter dem Stichwort der versöhnten Verschiedenheit einander annähert. Einen vorwärtsgewandten Ökumenismus hat Walter Kasper eingefordert. Kurt Koch ist zu wünschen, dass er sich in die gleiche Richtung orientiert.
Hans-Jörg Schulz. Unser nächstes Thema. Am Dienstag kann der Dalai Lama seinen 75. Geburtstag feiern. Am 6. Juli 1935 wurde er im Nordosten von Tibet geboren. Nach der Besetzung Tibets durch China und der Niederschlagung des tibetischen Volksaufstandes musste er nach Indien flüchten, wo er seit mehr als 5 Jahrzehnten im Exil lebt. Heute ist der Dalai Lama der bekannteste und wohl beliebteste Religionsführer der Gegenwart, eine eigentliche Pop-Ikone des Medienzeitalters. Lorenz Marti.
Vom einfachen Bauernjungen zum spirituellen Superstar. So könnte man die Karriere des Dalai Lama überschreiben. Er selber versteht sich allerdings nach wie vor als einfacher buddhistischer Mönch. Ihren Titel wie Gottkönig weist er entschieden zurück.
I myself recognize myself as a Buddhist monk. That's all. Some people consider me God King. It's wrong. I'm just a simple, normal human being.
Es sei ein ganz gewöhnlicher Mensch, meint der Dalai Lama, was natürlich nicht ganz stimmt. Immerhin, ein Mönch ist er geblieben. Jeden Tag widmet er sich intensiv dem Gebet, der Meditation und dem Studium. Auch wenn er auf Reisen ist, und das ist er oft. Er chattet rund um den Globus, um für die Lehre Buddhas, die Anliegen der Tibeter und die großen ethischen Werte der Menschheit zu werben. Er wolle anderen dienen und nützlich sein, erklärt er dazu.
Important is, oneself should be useful to other. That's my main concern.
Wo der Dalai Lama auch auftritt, das Publikum erscheint in Scharen. Mühelos bewegt er sich dabei auf ganz verschiedenen Ebenen. Er kann in Fußballstadien höchst anspruchsvolle buddhistische Schriften auslegen. Er kann aber auch Binsenwahrheiten erzählen und grob gestrickte Ratschläge zum Glücklichsein erteilen. Er kann mit westlichen Wissenschaftlern über Quantenphysik diskutieren und er kann Orakel befragen und archaisch anmutende Rituale zelebrieren. Irgendwie ist er nie ganz zu fassen. Als höchste religiöse und politische Autorität des tibetischen Volkes hat der Dalai Lama den tibetischen Buddhismus geöffnet und auch den Laien zugänglich gemacht. Und er hat der Gemeinschaft der Exil-Tibeter eine demokratische Verfassung gegeben, welche sogar die Möglichkeit einer Absetzung des Dalai Lama wie auch eine weibliche Reinkarnation, eine Frau Dalai Lama, vorsieht. Weitgehend gescheitert ist er dagegen mit seinen Bemühungen, Tibet von der Knechtschaft Chinas zu befreien. Sein Vorschlag einer Autonomie Tibets innerhalb der Volksrepublik China wird von der chinesischen Regierung schroff zurückgewiesen und von der übrigen Welt kaum unterstützt. Selbst unter den Tibetern ist seine versöhnliche Haltung umstritten. Eine schwierige Situation für den Dalai Lama. Doch als Buddhist vermag er in den Schwierigkeiten auch etwas Gutes zu sehen. Sie seien die beste Gelegenheit, innere Stärke und Weisheit zu gewinnen.
Sometimes a difficult experience is, I think, the best opportunity to gain more inner strength or knowledge.
Viele Tibeter stellen sich heute die bange Frage, wie es nach dem Tod des gegenwärtigen Dalai Lama weitergehen soll. Ein Dalai Lama gilt ihnen als lebender Buddha, der immer wieder auf die Erde zurückkehrt, um den Menschen zu helfen. In einem komplizierten rituellen Verfahren wird jeweils seine Reinkarnation ausfindig gemacht. Doch diesmal könnte es anders laufen. China wird wahrscheinlich versuchen, einen ihm genehmen Dalai Lama selber einzusetzen. Um das zu verhindern, hat der gegenwärtige Dalai Lama vorgeschlagen, seinen Nachfolger durch eine Volkswahl unter den Tibetern zu bestimmen. China hat umgehend protestiert und erklärt, eine Volkswahl widerspreche der tibetischen Tradition. Jener Tradition, welche die chinesischen Besatzer jahrzehntelang mit Füßen getreten haben.
Lorenz Marti zum Dalai Lama, der übermorgen seinen 75. Geburtstag feiert. Und nun zu Meldungen aus Kirchen und Religionen von Hans-Jörg Schulz.
Die SP und der Islam. Die Schweizer Sozialdemokraten haben am Donnerstag ein Positionspapier zum Islam veröffentlicht. Darin bekräftigen sie das Recht der Muslime, die eigene Religion frei ausüben zu können und eigene Kultstätten und Symbole zu haben. Dem Kopftuch als Pflicht oder gar der Burka stehen die Sozialdemokraten aber sehr skeptisch gegenüber, weil sie sie als frauenfeindliche Symbole erachten. Gleichwohl sprechen sie sich im Moment gegen ein Burka-Verbot aus. Generell abgelehnt werden in dem Positionspapier Zwangsheiraten, Polygamie und die Abkapselung muslimischer Kinder, etwa in der Schule. Und schließlich erinnert die SP Schweiz an die Errungenschaften der Säkularisierung und der Aufklärung. Diese schließen eine Aufweichung der demokratischen Grundwerte und des Rechtsstaats grundsätzlich aus. Jede Diskussion über einen Gottesstaat oder die Scharia erübrige sich, heißt es in dem Papier. Hungernde Kinder in der Sahelzone. Das Welternährungsprogramm WFP will künftig mehr hungernde Menschen im Niger versorgen. Als Grund nannte die UN-Organisation am Freitag in Rom die wachsende Unterernährung bei Kleinkindern in dem Land in der Sahelzone. Eine Regierungsstudie habe ergeben, dass die Zahl der unterernährten Kleinkinder alleine im vergangenen Jahr um 5 auf knapp 17% gestiegen sei. Die UN-Organisation will künftig 2 Millionen Menschen mehr als bisher in dem afrikanischen Land versorgen. Bereits jetzt versorgt das Welternährungsprogramm dort 2,3 Millionen Menschen während der sommerlichen Trockenzeiten mit Nahrungsmitteln. Blutiger Streit um den wahren Islam. Bei einem schrecklichen Selbstmordanschlag sind am Donnerstag im pakistanischen Lahore mehr als 40 Menschen ermordet worden. Die zwei Attentäter zündeten ihre Bomben direkt am Schrein eines Sufi-Heiligen aus dem 13. Jahrhundert, der für religiöse Toleranz steht. Die Attentäter waren islamistische Taliban, die jede Heiligenverehrung ablehnen und nur den Koran in einer sehr strengen Schriftenauslegung gelten lassen. Für die Taliban sind Anhänger der Sufi-Heiligen Abweichler und keine Muslime mehr. Nach Ansicht von Beobachtern zeigt das Attentat von Lahore, dass der Streit um den wahren Islam in Südasien mit immer brutaleren Mitteln geführt wird. Madonna mit Halbmond sorgt für Unruhe. Im italienischen Siena fand am Freitag das traditionelle Pferderennen zur Ehre der Muttergottes statt. Die dort verliehene Trophäe des Palio di Siena zeigt in diesem Jahr eine Madonna mit einem islamischen Halbmond und einem jüdischen Davidstern in der Krone. Gestaltet wurde dieses Ehrenbanner des Siegers von einem libanesischen Künstler. Im Anschluss an den Palio, der als eines der härtesten Pferderennen der Welt gilt, wird das Banner normalerweise in einer Kirche in Siena ausgestellt und gesegnet, weshalb das Erzbistum von einer sehr problematischen Darstellung sprach. Erzbischof Antonio Buoncristiani äußerte die Hoffnung, dass man in Zukunft wieder zu einer echt katholischen Tradition zurückkehren werde. Brasilien, Fußball und Religion. In keiner Fußballnationalmannschaft wird so viel gebetet wie in der brasilianischen. Starspieler wie Kaká, Luis Fabiano, Lucio und Felipe Melo lesen vor und nach dem Spiel lieber in der Bibel, als um die Häuser zu ziehen. Die 4 ballspielenden Millionäre bilden den harten Kern der bekennenden evangelikalen Pfingstkirchler in der Nationalmannschaft. Athleten für Christus nennt sich die Gruppe, der 9 Spieler angehören. Viele von ihnen stammen aus armen Verhältnissen, aus zerrütteten Familien. Halt fanden sie im Sport und in der Religion. Durch Gott wird Unmögliches möglich, ist eine der beliebtesten Botschaften, die Mittelfeldstar Felipe Melo auf seiner Twitter-Seite verkündet. Am Freitagnachmittag wurde Melo wegen eines üblen Fouls im Weltmeisterschaftsspiel gegen Holland mit der roten Karte vom Platz gestellt. Danach schied Brasilien im Viertelfinale aus.
Mit den Meldungen aus Kirchen und Religionen endet der Blickpunkt Religion, verantwortlich Hans-Jörg Schulz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.